Tatort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm.
Hallo und herzlich willkommen bei mir heute im Podcast, André. Er ist HR-Leiter mit über 30 Jahren Erfahrung im Personalmanagement von Industrie, Finanzdienstleister, Versicherungen, Forschung und Technologie und öffentlicher Hand. Er ist schon mehrmals mit Vorwürfen von Mobbing konfrontiert gewesen und wird uns heute von seinen Erfahrungen und Learnings berichten. André, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute dabei zu sein mit deinen Fällen, die du im Rahmen von deiner langjährigen Tätigkeit als HR-Verantwortlicher schon zu tun hast.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und vielleicht das eine oder das andere auch mitzunehmen.
Ja, also André, dann fangen wir doch gerade an mit den Fragen. Ich habe hier eine ganze Liste von Fragen vorbereitet, die ich gerne dir heute stellen würde. Eben, du bist seit vielen Jahren in verschiedenen Branchen tätig. Kannst du uns vielleicht kurz, ganz allgemein von deinen Erfahrungen erzählen bezüglich Mobbing? Wie sieht das aus und wo siehst du aus deiner Erfahrung die Probleme und Herausforderungen?
Ja, ziemlich eine umfassende Frage. Also, ich denke, wenn ich ein bisschen zurück überlege, hat es Mobbing eigentlich schon immer gegeben. Es hat einfach vor einigen Jahren dann einmal einen englischen Namen bekommen, so dass man das auch benennen kann. Ich glaube, der erste Mobbing-Fall, den ich so mitbekommen habe, ganz am Rand, war als Bub. Das war mein Grossvater, der gemobbt worden ist vor seiner Pensionierung ein paar Jahre. So richtig später ist mir eigentlich erst bewusst worden, was dort passiert ist. Der arme Mann, der ist zum Arzt, der hat Medikamente genommen fürs Kopfweh, fürs Bauchweh, fürs Schlafen, fürs Aufwachen, für alles, oder? Mhm. Und zurückzuführen ist das eigentlich auf seine Arbeitssituation gewesen. Ich denke, früher hat man einfach eine hohe Leidensfähigkeit gehabt. Man hat durchgebissen, hat das vielleicht sogar für normal gehalten, dass es jetzt halt so belastend ist. Und das ist heute Gott sei Dank anders. Heute kann man das besser adressieren und es gibt genügend Möglichkeiten, um sich da zu wehren. Also das ist mal so generell so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es halt einfach konkreter geworden ist und auch besser behandelbar geworden ist.
Ja, das ist sicher so. Das erlebe ich auch so. Jetzt vielleicht noch die Frage, du hast in verschiedenen Branchen geschafft. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen? Hast du da irgendwie massive Unterschiede festgestellt? Klar, das ist nicht alles natürlich zur gleichen Zeit gewesen, wo du da gewesen bist. Da hat es eben ja eine Entwicklung gegeben, wie du jetzt selber schon gesagt hast. Aber vielleicht gleich so spontan kommt da gerade etwas in den Sinn, bezüglich Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen von dir.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, ich habe nie einen grossen Unterschied erlebt, oder? Es gibt's überall. Durch alle Böden durch, auf allen Hierarchieebenen. Aber es ist vielleicht dort, wo es weniger gut ausgebildete Leute hat, kommt das weniger an die Oberfläche. Oder dort wird weniger sich gewehrt oder institutionalisiert gewehrt. Dort baut man vielleicht andere Fronten auf oder erträgt es mehr. Je höher das der Bildungsstand ist von den Leuten, desto schneller wird man sich auch irgendwo organisieren oder Hilfe suchen. Also das ist etwas, was ich gemerkt habe, aber von der Branche her, ob es in der Industrie, der Finanzdienstleistung ist, in so Situationen gibt es überall genau gleich.
Ja, also kann ich eigentlich 1:1 unterschreiben, auch von meiner Erfahrung in der Fachstelle. Ja, eben Berufe, zum Beispiel so Bauarbeiter oder einfach wirklich Berufe, die nicht so gute Ausbildung haben, habe ich auch wenig in der Beratung, aber eben, ich führe das mehr auch darauf zurück, dass es nicht dort weniger vorkommt, aber dass sich die Leute einfach weniger auch wahrscheinlich an so eine Fachstelle wenden und sich grundsätzlich weniger wehren auch, ja. Mhm. Gut, jetzt eben, Mobbing ist ja so auch ein bisschen ein Modebegriff geworden, kann man fast sagen. Es wird häufig sehr schnell auch ins Maul genommen heutzutage. Ich sage immer, die am lautesten schreien, sie werden gemobbt, sind nicht unbedingt die wirklich gemobbt werden. Was ist deine Erfahrung diesbezüglich mit der Verwendung des Begriffs?
Ja, dass der Begriff natürlich den wenigsten Leuten wirklich klar ist, was es heisst. Aber es kennen den alle, oder? Mhm. Und er wird natürlich schon auch als Synonym für ich fühle mich jetzt gerade mal ein bisschen irgendwie schlecht behandelt genommen, oder? Also, das merkt man auch, dass der ganz schnell ins Maul genommen wird und wenn man genauer anschaut, ist dann halt doch noch etwas anderes. Weil Definitionen, die sind nicht oder viel zu wenig bekannt.
Mhm. Ja, das ist so. Sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall. Jetzt, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du das erste Mal mit einer Meldung von Mobbing konfrontiert warst, wo du HR-Leiter warst? Magst du dich da erinnern?
Ja, mein erster Fall, wo so richtig als HR-Leiter in dieser Rolle mir das bewusst worden ist, das ist, ich bin natürlich verschrocken und ich bin natürlich deswegen verschrocken, vor allem, weil das sogar wie so offen zugegeben worden ist von dem Vorgesetzten.
Ah ja?
Ja, das ist, da ist eine Mitarbeiterin zu mir gekommen, die dann geschildert hat, dass sie schlecht behandelt wird und so wirklich praktisch klassisch das ganze Programm durch. Informationen werden vorenthalten. Der Vorgesetzte lässt durchblicken, dass er sie für psychisch nicht so ganz auf dem Damm haltet, redet schlecht über sie, gibt ihr eine Aufgabe, die sie nicht bewältigen kann, oder sagt, er hätte ihr die gar nicht gegeben, oder er hätte sie gegeben, und sie hat es nicht gewusst, und so. Mhm. Das ist so mal der Startteil gewesen, und ich bin dann logischerweise, habe ich gesagt, du, jetzt muss ich mal mit ihm reden, mit dem Chef. Das ist sogar ein Mitglied von einer Geschäftsleitung gewesen.
Ja.
Und der hat mir dann unverhohlens gesagt, ja, weisst, also, ich will eigentlich mich am liebsten von ihr trennen, oder? Und ich mache das eigentlich extra, damit die endlich geht. Also, so, das hat mich sehr schockiert, oder? Das ist immer so, in dem Sinn gar nicht bewusst gewesen, dass er klassisch gemobbt hat, und mir gegenüber noch so ehrlich und frank und frei das zugibt, oder?
Und was hast du ihm denn gesagt?
Ja, also der Fall hat sich dann ungewöhnlich entwickelt, oder? Ich habe ihm dann natürlich gesagt, ja, es ist keine Art und Weise, das geht nicht, oder? Also ich glaube, wenn man sich von jemandem trennen will, und das hat durchaus auch Gründe gegeben dafür, oder? Es ist ja nicht schwarz-weiss im Leben. Mhm. Sie hat durch ihr Verhalten tatsächlich auch für Probleme gesorgt in dieser Abteilung drin. Dann muss man mit jemandem reden. Man muss ihm das sagen und sagen, lieber ehrlich und offen, schau, ich sehe Zusammenarbeit problematisch und so. Das hat ihn dann auch sofort eingeleuchtet und gesagt, ja, okay, ja. Dann haben wir das Gespräch geführt mit ihr. Wir haben ihr dann ein Outplacement offeriert und gesagt, schau, es ist im vorgeschrittenen Alter gewesen, also 50 plus, ne? Wir wollen einen Coach, der dir auch hilft, oder? Etwas Neues zu suchen und zu finden und dass wir eine faire, gute Training machen können. Was dann passiert ist, ist lustig gewesen, oder? Also sie hat mit dem Coach dann ihr ganzes Verhalten und Gründe und so ausgeschafft.
Ja.
Und sie schafft oder hat, ja, jetzt mittlerweile ist sie pensioniert, oder? Aber sie hat dann eigentlich bis zur Pensionierung dort weitergeschafft. Weil die Situation, das Problem, das der Vorgesetzte mit ihr hatte und ihrem Verhalten, so hat eigentlich können gelöst werden. Also es ist dann gar nicht mehr gegangen, sondern er hat dann gefunden, ja, also wenn sie immer so gewesen wäre, wie sie jetzt ist, und sie ist dann irgendwie sich dem bewusst worden, ist das alles kein Thema mehr gewesen. Also es hat einen komplett anderen Ausgang genommen.
Okay.
Aber schockiert bin ich einfach gewesen, dass es Leute gibt, die es wirklich einfach bewusst einsetzen.
Ja, oder? Ja. Darf ich nachfragen, was mich so würde interessieren? Ist das ein Fall gewesen, wo in der öffentlichen Hand gewesen ist? Also,
nein, das war in der Privatwirtschaft gewesen, okay. Ja.
Weil was ich dort immer wieder beobachte, oder, wenn man öffentlich-rechtlich angestellt ist, ist man ja nicht so einfach kündbar. Und dort sehe ich häufiger auch, dass dann so ein bisschen Mobbing eben eingesetzt wird, um jemanden rauszuekeln, um sie wirklich zum Verleiden zu bringen, weil man sonst fast keine Möglichkeit sieht, oder? Aber in dem Fall ist das nicht der Fall gewesen.
Aber das kann ich absolut bestätigen, oder? Das hängt natürlich mit dem Kündigungsschutz zusammen und das ist auch immer wieder ein Thema. Ich glaube, wo wir angefangen haben mit dem Führungskurs vor 13 Jahren, ist das immer das Thema gewesen. Ich kann mich ja nicht trennen von Leuten, wo es nicht mehr stimmt. Und die einzige Möglichkeit, die ich als Chef so habe, ist dem das zum Verleiden bringen, oder? Und das hat man natürlich dann thematisiert und heute muss man ja, also kann man ja schon sagen, also auch das öffentliche Personalrecht lässt durchaus Trennungen zu, die man anständig machen kann. Es gab vielleicht halt einfach doppelt so lange wie in der Privatwirtschaft, mindestens. Aber es gibt einen Weg und es gibt immer einen fairen Weg. Und ich glaube, das ist dort die einzige Möglichkeit, der Führungskräfte eben auch in der Schulung zu sagen, dass es andere Methoden gibt oder also faire Methoden gibt für eine Trennung und dass kein Weg ist. Der schadet sich selber, oder?
Ja.
Ich glaube, mittlerweile ist das durch. Bei den, zumindest in den öffentlich-rechtlichen Institutionen, die ich kenne.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich, Gefahr ist grösser dort natürlich. Ja.
Ja, aber ich denke auch, also eben, ich mache ja seit 20 Jahren die Beratungen und ich sehe da schon auch eine Veränderung. Also, als ich angefangen habe, war das viel massiver gewesen, im öffentlich-rechtlichen Bereich, die Mobbingvorkommnisse. Und jetzt würde ich auch sagen, es ist nicht mehr jetzt massiv mehr als in der Privatwirtschaft oder so, ja. Ja, da hat sicher auch ein Wandel stattgefunden, ja. Gut, ja, also, ich finde es wirklich interessant, oder, dass der offenbar der Vorgesetzte wie das zugegeben hat. Also, ich denke zwar, er hat wahrscheinlich nicht zugegeben, dass er gemobbt hat. Er hat einfach seine Verhaltensweise zugegeben, ihr gegenüber.
Ja.
Und hat für sich wahrscheinlich gute Gründe gehabt, warum er sie so hat müssen behandeln, oder? Das ist das, was ich auch immer feststelle, oder? Ich sage, wenn, ein Mobber gibt's nicht, oder? Wenn du gehst fragen, wer ist jemand, der ab und zu jemand mobbt? Da gibt's niemand, oder? Aber, dass jemand für sich halt Gründe so zurechtlegt, dass er die Person halt so und so muss behandeln. Das, ja, natürlich, das gibt's, oder? Mhm. Aber es ist spannend, dass sie nachher ihr Verhalten verändert hat und sich dann wirklich etwas, dass sie sogar hat können bleiben. Also das, denke ich, ist jetzt wirklich eher, würde ich sagen, ein Ausnahmefall. Ja.
Absolut, das ist eine kurlige Geschichte, definitiv, aber nicht die Regel, ja.
Dein erster Fall gewesen, in dem Fall?
Mein erster so richtiger Mobbingfall, genau, ja.
Okay. Meistens eben, wenn ja jemand kommt oder, und sagt, ich fühle mich gemobbt, oder gut, das kommt vielleicht darauf an, wie nahe dran du bist als HR, oder? Aber häufig ist es so, dass man gleich vielleicht ein bisschen so ein bisschen einen Verdacht hat oder auch eine eigene Meinung. Und vielleicht kannst du dort noch etwas dazu sagen als HR. Eben, du bist ja für alle Mitarbeitenden da. Wie gehst du da damit um, wenn du irgendwie wie merkst, du bist so ein bisschen wie auf einer Seite, hast das Gefühl, du kannst eine Seite besser nachvollziehen als die andere? Wie machst du das?
Ja, das ist natürlich, stell ich schon fest, dass man, wenn man jemandem zuhört, das erste Mal natürlich schnell so ein bisschen in die Fallen reintrampen, dass man sagt, das ist ja unerhört, oder? Das glaubst du einfach fast nicht, oder? Aber nein, ich glaube, dort sind HR-Leute, sollten aus meiner Sicht genug Profis sein, dass sie das können trennen voneinander, oder? Dass sie wirklich sagen, ja, mein Job ist es ja eigentlich, den Prozess zu leiten. Ich muss das gar nicht richten. Oder? Ich muss eigentlich den Prozess sauber durchführen, so wie er gedacht ist. Und ich kann ganz, ganz am Schluss, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und alles da ist und man alles weiss, was es zu wissen gibt oder was man kann wissen von dem, dann kann ich hingehen, oder? Und sagen, jetzt habe ich noch eine Meinung dazu, oder? Jetzt habe ich den Eindruck, das und das wäre das Richtige an Massnahmen. Mhm. Aber von Anfang an muss eigentlich nur sagen, ich bin da nur der, der jetzt einmal das entgegennimmt. Ich stelle fest, dass das Vorgesetzte oder auch Mobbing-Opfer nicht können, oder? Also, dass auch zum Beispiel nächsthöhere Vorgesetzte sehr schnell dazu neigen, leck, nein, das glaube ich nicht, komm, den müssen wir entlassen oder den müssen wir verwarnen, oder? Da kommen gerade so Massnahmen und dort ist es auch die Aufgabe vom HR eben dafür zu sorgen, dass man wirklich das erste Mal Fakten auf dem Tisch hat und die Auslegeordnung sauber macht.
Ja.
Das, denke ich, ist enorm wichtig, oder, bei diesen Fällen.
Und gleich, oder, wenn du als HR-Leiter jemanden bei dir im Büro hast, der brüllt und sagt, ich fühle mich gemobbt. Ich meine, eben, Empathie ist ja gleich auch dann wahrscheinlich gefragt, oder? Und dann so ein bisschen die Gratwanderung, das weiss ich noch aus eigener Erfahrung, die ich im HR geschafft habe, das ist nicht immer so einfach, oder?
Ja, nein, ich denke auch, aber dort darf man sich wirklich auch einfach emotional nicht drauf einladen, oder? Also dort muss man vielleicht ein bisschen eine Grenze bilden. Das ist nicht einfach. Ja. Das ist nicht immer einfach. Definitiv nicht.
Gut, jetzt eben hast du angesprochen, eben nachher werden die Fakten gesammelt, dann wird das alles abgeklärt. Hast du jetzt mit dem gemeint gehabt, wenn es dann eine Untersuchung gibt? Oder hast du jetzt allgemein einfach gemeint, je nachdem, wie er dann den Fall angeht, das ist ja auch nicht in jedem Fall gleich, oder? Was man dann macht mit so einem Vorwurf?
Ja, es ist natürlich schon jeden Fall speziell, oder? Da muss man schon sehen. Aber grundsätzlich ist die Lösung ja immer dort, dass man zuerst einmal Parteien anhört, ob man jetzt dann eine umfassende Untersuchung muss machen oder nicht, das stellt sich auch nicht gerade am Anfang raus, oder? Das kann ja auch sein, dass man bei kleineren Sachen Missverständnis kann klären in zwei, drei Gesprächen. Und dann ist es ja auch gut. Man muss es ja nicht immer gerade wahnsinnig eskalieren lassen.
Ja, sicher, ja.
Aber zum das machen, muss man ja irgendwo anfangen. Und das heisst einfach, man muss einmal den beiden Parteien oder allen Beteiligten zuhören und einmal die Sachen sammeln. Und dann, wie so ein bisschen, es ist so ein iterativer Prozess, zum schauen, wie es dann weitergeht. Ja.
Also das heisst, du redest dann eben, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich fühle mich gemobbt, dann hörst du mal dieser Person zu und dann redest du mit der so quasi beschuldigten Person.
Genau, ja.
Und allenfalls noch mit weiteren, die irgendwie involviert sind. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen, wie geht es denn weiter?
Das hängt dann halt vom Fall, ist dann halt fallweise, oder? Also, es gibt Situationen, wo, wenn man die Gespräche geführt hat, vielleicht noch mal irgendeine Gesprächsrunde miteinander kann machen und schauen, dass vielleicht gewisse Missverständnisse geklärt werden oder so und dass es nachher gut ist, oder? Aber also, wenn man sieht, dass es komplexer wird, dann denke ich, dann muss man auch wirklich eine formale Untersuchung machen. Entweder mit eigenen Leuten. Und ich glaube nicht, dass HR sich eignet, um eine wirkliche Untersuchung zu führen, oder? Weil die sind ja auch irgendwo wieder eine Partei, oder? Letztlich am Arbeitgeber irgendwie verpflichtet,
ja,
oder? Und einer von beiden hat meistens irgendwo ein bisschen mehr Aktien. Also, am HR seine Aufgabe wäre es dann dafür zu sorgen, dass eben ein sauberer Prozess stattfindet mit neutralen Leuten, die das dann wirklich aufarbeiten, oder?
Ja.
Und eine Entscheidungsgrundlage nachher präsentieren. Ich glaube, man kann auch nicht, oder meistens werden ja auch die Schlussentscheidungen getroffen, durch den CEO oder einfach der oberste Chef oder ja, in grösseren Firmen vielleicht einfach eine relativ hohe Instanz und dem HR, oder? Also kann nicht der die Untersuchung führt, nachher noch irgendwo ein Urteil fällen oder Massnahmen ergreifen. Darum sollten sie es nicht selber machen, darum sollte man das dann anderen übertragen.
Gut, und wie ist dort deine Erfahrung? Du hast das ja, glaube ich, meines Wissens auch schon mehrmals gemacht, oder? Dass du so einen Fall dann extern gehst zur Abklärung. Wie ist das denn damals für dich, wenn du nachher wie, am Schluss kommst du dann wie einen Bericht über, oder? Mit einem Fazit, mit Empfehlungen von Massnahmen. Wie ist das damals so?
Ja, das ist eigentlich immer sehr gut gewesen, oder? Auf der einen Seite kann man sich ja selber durch das einmal rausnehmen, oder? Und kann sich neutral verhalten, oder? Mhm. Oder ein bisschen zurücknehmen. Und anders arbeiten lassen, wo Profis sind auf dem Gebiet, wo auch Zeit haben, oder, für das, oder? Ja. Muss ich auch sehen. Man hat ja auch sonst einen Job und wartet nicht nur darauf. Die machen das wirklich sehr gut. Und es gibt eine saubere Auslegeordnung und die Akzeptanz, was ich feststelle, auch von allen Parteien, von dem, was dann dort aufgearbeitet wird, ist enorm hoch, oder?
Mhm.
Also hat man wirklich, wirklich eine ganz gute Grundlage, nachher Entscheidungen zu treffen. Die Fälle, die man bisher so haben können machen, die sind eigentlich bis auf einen, die können nachher abgeschlossen werden. Einen ist dann noch vor Gericht gegangen. Aber auch da, der Untersuchungsbericht ist natürlich ein enorm starkes, wie sagt man, eine enorm starke Fakten, oder? Mhm. Für so eine Gerichtsverhandlung, oder? Dass die auch sehen, ja, man hat das wirklich sauber aufgearbeitet, oder? Und es bleibt nichts mehr übrig.
Ja.
Und, das führt auch dazu, dass dann ein Urteil, wo auch ein Gericht fällt, meistens auch erstinstanzlich verhebt und gut ist und nicht nochmal weitergezogen wird, oder? Also, selbst wenn es weitergeht, finde ich, hat das seine Berechtigung.
Ja. Okay. Und jetzt eben der Bericht hat ja dann eben Empfehlungen drin, oder? Und du hast ja gesagt, nachher muss jemand anderes entscheiden. Also wer ist das konkret? Wer entscheidet in diesen Fällen jetzt?
Ja, wie gesagt, das sollte eigentlich eine möglichst hohe Instanz sein. Also in einem mittleren Unternehmen vielleicht ein CEO oder eine Unternehmensleitung oder so, wo auch letztlich eigentlich die Verantwortung hat für das Wohlergehen der Leute, oder? Also, die eine der höchsten Verantwortungen, die man als Geschäftsführer oder so kann haben. Mhm. Und das machen, ja, zusammen eigentlich mit dem HR als quasi interne Sachverständigen. Das sollten die eigentlich die Instanzen sein, die dann die Unterschriften darunter setzen.
Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir am Anfang, hast du erzählt von deinem ersten Fall, der ja so ein bisschen speziell war. Jetzt vielleicht noch die nächste Frage wäre noch, was ist der krasseste Mobbingfall, den du je erlebt hast in deiner HR-Karriere?
Der krasseste Fall?
Ja.
Ja, der krasseste Fall war einer, der einfach so krass war, weil er über viele Jahre gegangen ist. Und es ist ein Mobbing gewesen, wo von unten nach oben, also wo ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten gemobbt hat.
Mhm.
Und das ist so krass gewesen, dass der Vorgesetzte hat das ja lange auch gar nicht realisiert. Oder? Das ist ja dann immer der Mitarbeiter, der hat ihn in den Sitzungen nachgeäfft, er hat ihn Informationen vorenthalten, er hat Aufträge nicht ausgeführt, er hat schlecht geredet, also so wirklich klassische Sachen gemacht, und der Vorgesetzte hat immer versucht, an seiner Führung zu arbeiten, oder? Also, weil er mit dem nicht zu Rang gekommen ist, hat er immer gefunden, jetzt muss er halt die Aufträge noch klarer geben und schriftlich geben, und irgendwie hat es ein Missverständnis gegeben, und er ist ihm so auf den Leim gegangen über Jahre, bis der Vorgesetzte, also, ich sage jetzt mal, wirklich nahe dran war, am Burnout und nicht mehr können. Und erst dann ist er gekommen, oder? Und er hat gesagt, ich komme mit meinem Mitarbeiter nicht mehr zurecht, und hat das geschildert. Und er hat aber auch angefangen, Tagebuch zu führen, und man hat das nachvollziehen können. Und erst dann ist er so bewusst worden, dass das ein Mobbing ist.
Ist denn der Begriff von ihm ausgekommen oder von jemand anderem?
Nein, der ist von mir ausgekommen. Also ich kann ihm dann müssen sagen, ja, eigentlich, was da passiert, oder? Ja. Du bist ein Mobbing-Opfer. Mhm. Das ist ihm nicht bewusst gewesen, oder? Und das ist aber wirklich auch sonnenklar dann gewesen. Ich habe dann mit dem Mitarbeiter einmal ein paar Gespräche geführt und habe ihn gefragt, warum dass er sich so verhält. Das ist auch nicht so gewesen, dass er hat einfach ein Problem gehabt, dass er den Chef nicht können akzeptieren und der hat ihn weggehauen, oder? Und er hat ihn kaputt machen, oder? Das hat er auch nicht zurückgehebt, oder? Also von dem her ist das so. Jetzt, das Krasse daran ist, jetzt ist es natürlich sehr krass, oder? Ja, wir müssen sagen, ja, nein, also das geht nicht. Da gibt es ja noch praktisch zu, oder? Man muss nicht einmal eine Untersuchung machen, oder? Für so etwas, ne? Logisch, dass man dann das wir haben zuerst eine Verwarnung gegeben und gesagt, es geht nicht mehr so, oder?
Ja.
Und es ist natürlich gleich weitergegangen nachher, und nach der Verwarnung haben wir ihn dann gekündigt. Etwa ein halbes Jahr nach der Verwarnung, wo wir eine Kündigungsandrohung gemacht haben, haben wir ihn gekündigt. Ja, dann ist er natürlich, unterstützt worden, oder, in dieser Phase rein. Durch eine Gewerkschaft.
Ja.
Und die hat ihn natürlich dann als Opfer gesehen. Und das ist, für mich ist es dort wirklich langsam ganz schwierig geworden, oder? Weil, sie haben versucht, die Kündigung zu vermeiden um jeden Preis. Mhm. Und sie haben versucht, Zeit zu schinden um alles in der Welt. Und sie haben natürlich versucht, ihn irgendwie als Opfer und uns natürlich als die Bösen darzustellen. Und da fängst du irgendwann auch mal an zu zweifeln. Mm. So nach dem Motto, haben wir wirklich alles falsch gemacht? Haben wir jetzt wirklich es richtig gemacht? Ist es nicht so? Ist es nicht anders? Und das habe ich so das Krasse gefunden. Das war auch der einzige Fall gewesen, wo mich wirklich psychisch selber sehr, sehr belastet hat. Also
hast du den auch mit heimgenommen?
Den habe ich mit heimgenommen. Mm. Den habe ich wirklich mit heimgenommen. Da habe ich nach dem Fall habe ich das auch mal noch aufschaffen und habe dann professionelle Unterstützung geholt, zum auch aufschaffen, was hat es mit mir gemacht. Oder? Das war krass gewesen. Das war ganz krass gewesen dort,
Okay. Also was ich da speziell dran ist, oder nein, eben nicht speziell, was sehr typisch ist eigentlich, ist, dass er selber gar nicht realisiert hat, dass er gemobbt wird, oder? Das ist nämlich das, was ich auch häufig feststelle. Leute, die mir dann sagen, wie jemand von aussen hat ihnen dann wie mal gesagt, hey, aber das ist doch Mobbing, was du erlebst. Und dann sind ihnen wieder Augen aufgegangen und sie haben realisiert, was überhaupt mit ihnen passiert, jahrelang eben, je nachdem, wie du jetzt auch sagst, in dem Beispiel haben sie es geduldet, oder? Das ist von dem her typisch. Was untypisch ist in dem Beispiel, ist eigentlich, dass der Mobber wirklich dann so quasi der Mobber, ich sage jetzt einfach in Anführungszeichen, hat müssen gehen. Weil häufig ist es ja so, oder? Also, was ja immer ist, oder? Also, Mobbing vom Chef zum Mitarbeiter kommt ja viel häufiger vor, das sogenannte Bossing. Und dort ist es ja dann häufig in der Realität so, dass gleich der Mitarbeiter, also der Gemobbte, so quasi muss gehen. Und da war es ja umgekehrt gewesen, von unten nach oben. Darum vielleicht auch die Chancen eher höher, dass dann der Mitarbeiter hat müssen gehen, oder? Also, von dem her jetzt auch nicht gerade das klassische Beispiel, aber sehr ein interessantes Beispiel auch, oder? Wie es eben auch kann, wie es auch kann laufen. Und wie es dann eben auch das mit der Gewerkschaft nachher, oder? Wie dann auch die verschiedenen Seiten und gleich noch probiert wird, eben Opfer, Täter, oder? Das ist ja dann, es findet manchmal so Umkehr statt und so. Das finde ich auch immer extrem spannend. Und ja, Mobbingfälle sind einfach immer sehr, sehr komplexe Fälle, oder? Das ist wirklich auch meine Erfahrung. Man kann es nicht mit ein, zwei Gesprächen durchblicken und sagen, ja, genau so ist es. Das ist wirklich, wirklich komplex meistens. Mhm. Wie ist das Unternehmen, wo du jetzt tätig bist, was würdest du sagen, wie ist das aufgestellt mittlerweile? Auch jetzt im Bereich Prävention, oder? Heutzutage hat ja der Arbeitgeber auch im Rahmen von der Fürsorgepflicht Aufgabe, auch präventiv eben Sachen zu machen. Du hast Führungsschulungen erwähnt, das ist sicher etwas Wichtiges. Wie ist das sonst so? Wie läuft das? Was würdest du sagen, was ist wichtig heutzutage?
Ja, unabhängig jetzt von dem Unternehmen, aber dort haben wir es natürlich auch realisiert, das ist, dass man saubere Prozesse hat, dass man klar aufzeigt, was ist der, was läuft ab, wenn etwas passiert und wo kommt man Unterstützung über. Also es braucht Ombudsstellen, es braucht klare Anlaufstellen und es braucht klare Konzepte, es braucht ein klares Reglement, das drin der Prozess beschrieben ist. Und es braucht natürlich immer wieder auch darauf aufmerksam machen, dass es das gibt, oder? Das ist wie ein Schmineführli, dort muss man auch immer wieder ein Scheitli nachlegen, oder? Also nicht permanent, aber ab und zu wieder mal irgendwie darauf hinweisen, ja. Meistens kommt man ja irgendeinen Pass über von etwas, wo man kann aufnehmen und sagen, da ist etwas oder das ist so ein Thema. Und man kann auch immer wieder neue Themen lancieren, wieder einmal, also aktuell denken wir so ein bisschen dran um, einmal noch das Thema Bystanders, also das wären die Leute, die links und rechts stehen und das beobachten und nichts machen, oder? Meistens, dass man einmal noch auf das hinweist und sagt, hey, hallo Leute, wenn ihr doch so Sachen seht, dann sind ihr mindestens menschlich auch verpflichtet, irgendwie einzuschreiten oder wenigstens mal auf die Person zugehen und sagen, hey, ist dir eigentlich aufgefallen, oder?
Ja.
Dass du immer der Einzige bist, der da schlecht wegkommt, oder was auch immer. Mm-hmm. Oder wie geht's dir dort? Oder ist das in Ordnung? Oder wenigstens irgendetwas machen und das nicht einfach anschauen. Also, man kann zum Beispiel so etwas aufnehmen und das wieder zum Thema machen und so. Und in den Führungsschulungen geht's natürlich um Fürsorgepflicht, letztlich.
Ja. Mm-hmm. Und auch Vorbildfunktion, oder? Ich meine, die Vorgesetzten haben auch grosse Vorbildfunktion, oder? Und häufig ist ja, wenn es oben nicht stimmt, dann stimmt es nachher unten auch nicht, oder? Das stelle ich ja auch immer wieder fest, genau. Was sagst du zu der Aussage, dass häufige Ursache für Mobbing unfähige, inkompetente Führungspersonen sind?
Ich weiss nicht, ob man das so schwarz-weiss kann darstellen. Gibt es die so unfähige, inkompetente Leute? Glaube ich, die sollten eigentlich heutzutage gar nicht an eine Führungsposition ankommen, oder? Aber es hat natürlich schon damit zu tun, dass es Leute sind, die eher dazu neigen, die sich da unbedarfter verhalten und sich mit dem nicht auseinandersetzen oder mit ihrer Führungsrolle auch zu wenig auseinandergesetzt haben, oder? Das denke ich, das ist sicher so, oder? Und vielleicht aus einem rein anderen Grund in eine Führungsrolle reingekommen sind, oder? Mhm. Also, dass man vielleicht die Organisationen, wo das Fachliche sehr, sehr wichtig ist, oder? Kann es natürlich sein, dass man sagt, der wird jetzt dort halt Chef, oder? Weil das ist die Koryphäe, der hat irgendwie die Chance für, was weiß ich, einen Nobelpreis zu gewinnen, oder? Mhm. Also, da kommt der auch ein Team über. Und vielleicht ist der aber gar nicht so geeignet für das. Aber ich glaube, auch da hat sich bei vielen Unternehmen, vielleicht auch im Gesundheitswesen, wo das ja auch häufig so ein bisschen in die Richtung geht, ein Bewusstsein entwickelt, oder? Dass man sagt, ja gut, die fachliche Kompetenz ist sicher mal irgendwie die Conditio sine qua non, oder? Aber der soziale Teil, der muss einfach auch stimmen, sonst kommt das nicht gut.
Mhm. Also du würdest sagen, es findet eine Veränderung statt in den letzten Jahren?
Ja, sicher, oder? Also mit dem, dass das auch einen Namen bekommen hat, mit dem, dass auch die Leute schneller bereit sind, für ihre Rechte einzustehen oder sensibler auch darauf reagieren und sich wehren, oder? Ist das ein Thema bei allen Firmen, oder? Ich habe viel Kontakt auch in andere Branchen rein. Mhm. Und ich kenne eigentlich keine Firma, aber eine gewisse Grösse, die nicht klare Spielregeln hat für das und die das nicht klar schult. Also, da hat es vielleicht noch ein paar kurz vor der Pensionierung stehende alte Mohikaner, die das noch nicht verstanden haben. Aber die sind am Aussterben, ja. Da bin ich überzeugt. Ja.
Ja, das denke ich auch. Also, da findet wirklich ein Wandel statt. Es braucht einfach seine Zeit. Eben, es ist ein Prozess, aber auf jeden Fall gibt es da eine Veränderung. Ja.
Mhm. Ja, ich denke, also wirklich aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man seine Führungskräfte gut auslässt und gut instruiert und dort bei der Sozialkompetenz nicht zu zurückhaltende Forderungen stellt. Also es fängt für mich beim Rekrutieren von Führungskräften an oder beim Befördern von Führungskräften an, dass man dort schaut, dass man gute Leute haben, die vor allem eine Portion Mut haben, oder? Mut, zum anderen Leuten vertrauen, Mut, eigene Fehler einzugestehen, Mut, vielleicht eben halt auch mal einzuschreiten und etwas zu machen und vielleicht auch mal Mut, eben Fehler zu machen, wenn es muss sein.
Oder einen Konflikt vielleicht eben auszutragen, oder?
Ja, oder eben halt, einzuschreiten und nicht wegschauen, oder? Ich glaube, das ist wichtig, dass man das macht, ja.
Ja, André, vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Eben, eine Schlussfrage habe ich noch an dich. Was ist deine persönliche Botschaft an all die Arbeitgeber, die mit Vorwürfen von Mobbing konfrontiert werden?
Einfach aktiv werden. Nicht warten, nicht nur hinschauen, sondern richtig hinschauen und sich der Eigenverantwortung bewusst sein und etwas machen. Und nicht das Gefühl haben, ja, das ist dann doch nicht so schlimm und das setzen wir jetzt aus. Das ist die Botschaft, aktiv zu sein, hinzuschauen und etwas zu machen.
Gut, danke vielmals, André. Ich wünsche dir alles Gute.
Merci dir auch. Danke vielmals,
danke.
Claudia.
Das war «Tatortjob», der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessieren sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Fachstelle-mobbing.ch